Ja, schönen guten Abend. Heute ist Sonntag, der 30. Mai 2020 und ich melde mich hier aus der wunderschönen Schweiz zwischen Arbon und Romanshorn und möchte gerne einmal damit beginnen, vielleicht in etwas kürzer gehaltenen Videos, ich probiere das, auf die Argumente für die ewige Sohnschaft Jesu Christi einzugehen, weil das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo Menschen, die dieses Trinitätsdogma herholen, dass sie halt sagen, ja, der Sohn ist in ewiger Vergangenheit eine Person neben Gott Vater gewesen. Und letztendlich ist das tatsächlich die Krux an der ganzen Sache, wenn man über dieses Thema spricht. Und deswegen muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, mit Schriftstellen, die jetzt irgendwelche Apologeten heranziehen, um das in ihren Augen zu belegen, ja. Diese Schriftstellen kenne ich natürlich. Ich habe mich ja mit dem Thema lange, lange auseinandergesetzt und beschäftigt und habe aber auch so ein bisschen festgestellt, dass es schwierig ist, mit einer Schriftstelle anzufangen und nicht dann auch auf die anderen einzugehen, weil das halt irgendwo alles ein zusammenhängendes Thema ist. Heute möchte ich noch einmal etwas dann zum Philipper Kapitel 2 sagen, weil das so ziemlich, würde ich mal sagen, die Hauptschriftpassage ist, die Leute heranführen, um zu sagen, ja, Jesus Christus, also jetzt als der Sohn, ist ewig Sohn gewesen. Ja? Man nennt diese Schriftstelle zum Beispiel das Carmen Christi, ja, und sagt dann, dass das wahrscheinlich mal eine Hymne war, die früher Christen gesungen haben. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, aber das ist ja jetzt für unsere Betrachtung nicht wichtig. Wichtig ist erst einmal die Frage, warum ich das persönlich ablehne, A, eine ewige Sohnschaft, und B, dass es auch in dieser Passage darum überhaupt geht. Und zwar ist das Wichtige, was man erst einmal wissen muss, dass die sogenannte Gnosis eine Lehre ist, die aufgrund der Bibel, ja, also die haben praktisch auch den Bibeltext genommen und gesagt, ja, in eurer Bibel, da ist ja unsere Lehre der Gnosis drin beschrieben. Und diese Philipperstelle, wenn man die jetzt auslegt in einer Art und Weise, oder so versteht, sage ich, ist es vielleicht besser, weil ich halt auch nicht viel davon halte, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt mal was auslegen, weil es ist viel wichtiger, sich zu fragen, was steht denn da überhaupt? Und das wollen wir ja tun. So, aber diese Leute, die legen es dann aus, dass es dort um die sogenannte Inkarnation geht. Ja, die sagen also, okay, hier ist jetzt beschrieben, wie Jesus Christus Gott war und Mensch wurde. Und damit ist dann ja bewiesen, sagen die, dass der ja A immer schon Gott war und B auch immer Sohn gewesen ist als Person neben dem Vater. Dass ich persönlich glaube, dass Jesus Christus, also jetzt der Sohn Gottes, ein aus Gott heraus geborener Mensch ist, das muss ich, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Und deswegen ist ja auch klar in meinem Verständnis der Bibel, dass in ewiger Vergangenheit natürlich ein ewiger Gott war, der Jesus hieß. Ja, also ich glaube praktisch gesagt an den biblischen Fakt, dass Gott nur eine Person ist. So. Wie also kommen die da drauf, dass es hier um ewige Sohnschaft geht? Da muss ich jetzt mal ganz frei heraus sagen, das liegt daran, dass das Dingen falsch übersetzt und falsch interpretiert ist. Ja? Da sagen manche vielleicht, ja, das ist ja immer so ein Standardargument, was so Leute wie du rausholen. Okay, da muss man aber auch sehen, dass es nachweislich in der Vergangenheit oftmals so gewesen ist, dass nicht nur Dinge falsch übersetzt wurden, das geben ja sogar viele von den Theologen immer mal hier und da in Kommentaren unten zu, dass das eigentlich anders übersetzt werden müsste, gewisse Dinge, ja. Und wenn man sich die irgendwann mal alle zusammengepoolt hat, merkt man, oh, in der Christologiefrage, da wurde mal richtig immer mal so aufpoliert, wo man kann, oder, ne, wenn man zwei Möglichkeiten hatte, irgendwas zu übersetzen, dann hat man es mal lieber so übersetzt, dass es der Lehre entspricht. Und das geht halt zurück bis aufs erste Jahrhundert, nach Christus, ja. wo diese sogenannten, oder das zweite Jahrhundert nach Christus, Entschuldigung, wo diese sogenannten Kirchenväter dann auch christologische Passagen zitiert haben und da teilweise Buchstaben verändert haben. Einfach nur, weil es dann denen besser in den Kram passte. Das hat also Historie, ja. So, und ich habe ja schon mal erklärt in meinem Video über das Wort Paraplesios, dass das im Hebräer Kapitel 2, Verse 14 bis 18 ganz, 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 ganz gewaltig doll betrieben wurde, vor allem in der King James Bibel. So, und an dieser Stelle jetzt hier, da steht jetzt also, habt diesen Sinn in euch, welcher auch in Christus Jesus war. Und jetzt übersetze ich es mal einfach so, wie es irgendwie so ein Dreieinigkeitsapologet oder die meisten Bibeln übersetzen und verstehen. Ja, ich erkläre also jetzt erstmal, woher die überhaupt kommen. Habt diesen Sinn in euch, der auch in Christus Jesus war, welcher, als er in der Form Gottes existierte, es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm Knechtgestalt an, indem er Knechtgestalt annahm und indem er wie die Menschen wurde. Und als er im Aussehen wie die Menschen erfunden wurde, erniedrigte er sich bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu Christi die Knie aller derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. So. Jetzt sagt man also, hier geht es um Inkarnation. Und das, sage ich, stimmt nicht. Hier an der Stelle, also erstens mal ist ja überhaupt das Wort Inkarnation überhaupt nicht biblisch. Und mit Inkarnation meinen die ja, wie ich das auch schon in anderen Videos gesagt habe, dass Gott der Sohn Fleisch aus der Jungfrau nahm. Okay, also eine menschliche Natur nahm. Ich versuche gerade meine Hand irgendwie aus so einer Schlaufe zu kriegen von diesem Selfie-Stick, weil ich mal die Hand wechseln will. Entschuldigung. Ne? Also das meinen die mit Inkarnation. Die sagen jetzt hier praktisch, Gott, der Sohn, inkarnierte, und das hat jetzt Gott dem Vater so gut gefallen, dass er ihm dafür einen Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Da sollte man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nämlich schon eine gnostische Interpretation, diese ganze Kenose. Das hat zum Beispiel auch James Hastings in seinem Bibellexikon geschrieben, wo es um den Philipperbrief geht. Ja, wenn man da jetzt so eine ältere Ausgabe mal von nimmt, nicht so eine, die revidiert war, sondern eine ältere über den Philipperbrief, da hat James Hastings geschrieben, der Philipperbrief, die Kenose des Christus, ist eine Reflexion des valentinisch-gnostischen Mythos des Fall der Sophia. Also nicht der Fall wie in so einer Kriminalstory, sondern wo die halt gefallen ist, ja, von Pleroma nach Kenoma, also von Fülle zu Leere, ja. Und dieses, er entäußerte sich, ja, das ist halt dieses Kenoo, dieses Verb. Daher kommt das Wort Kenose. So. Es ist also eine gnostische Interpretation schon einmal, wenn man sagt, dass das Erlösungswerk Jesu Christi damit zusammenhängt, dass sich da jemand entleerte, indem er mit der Materie zu tun bekam. Ja, also der war jetzt praktisch in dieser Lehre immateriell in ewiger Vergangenheit. Das hat auch schon Herakleon, der valentinische Gnostiker der italienischen Schule, gesagt. Das war eine Lehre von dem, die hat hinterher Origenes übernommen und die ist dann eingeflossen. Und heute ist das so ein Goldstandard, den Leute in Bibeln schreiben. Ja, also die ewige Zeugung des Sohnes, das kommt eigentlich von einem valentinischen Gnostiker namens Herakleon. Kann man nachlesen zum Beispiel in Gilles Quispel's Paper The Original Doctrine of Valentinus the Gnostic. Da steht das, glaube ich, auf der letzten Seite. Muss man sich dann mal angucken, muss man auf JSTOR gehen und sich zum Beispiel mit einem Gmail-Account anmelden, dann kann man das runterladen, beziehungsweise sich durchlesen. So. Also, das bedeutet, dieses sich entleeren, ja, oder manche sagen, nein, der hat sich nicht seiner göttlichen Attribute entleert, sondern der hat es nur verdeckt. Okay, aber wie dem auch sei, beide benutzen diese Philipper-Passage und sagen, da ist was mit dem ewig immer generierten Sohn passiert. Und darum hat Gott ihm jetzt diesen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Das ist so die Grundidee. Weil da ja steht, darum gab Gott ihm einen Namen, der über allen Namen ist. Das heißt, wenn die Passage wirklich so von dieser Inkarnation spricht, also von was passierte in der ewigen Vergangenheit, wie war Jesus im Himmel als ewiger Sohn und was ließ er mit sich machen, indem er jetzt Mensch wurde, dann würde das heißen, Gott, dem Vater, hat das so gut gefallen, dass er Mensch wurde, ja, dass er diese menschliche Natur nahm, dass Gott, der Vater, dann gesagt hat, okay, weil du das gemacht hast und dann dein Leben lang gelebt hast und am Kreuz gestorben bist, weil du das alles zusammen gemacht hast, darum gebe ich dir jetzt diesen Namen. Ist eine logische Konsequenz. Die zweite Konsequenz ist, dass das Heil, also die Erlösung, nicht einfach nur basiert auf dem Kreuztod und dem Blutvergießen Jesu, sondern an dem Inkarnieren Jesu Christi. Und das ist für die griechischen Kirchenväter auch ganz wichtig gewesen, ja, dass Jesus Christus praktisch diesen ganzen Leib der Menschheit mit dem Himmel verband und mit sich hochnahm. Ja, also darum war das für die so wichtig. Er nahm Fleisch an aus der Jungfrau und hat uns praktisch so als Menschheitsfleisch-Blutkollektiv da irgendwie sauber gemacht durch diesen kompletten Vorgang des Inkarnierens und am Kreuzsterbens. Ich würde mal sagen, das beißt sich schon mal mit der Bibel, weil die Bibel eindeutig sagt, dass wir durch das Blut Jesu Christi erkauft wurden und dass Jesus kam, um Sünder zu retten und nicht um die Menschheit als Kollektiv zu vergöttlichen. Und wer es haben möchte, der nimmt es und wer es nicht haben möchte, der nimmt es nicht. Das ist schon mal eine Observierung. Ja. Jetzt könnten natürlich Leute sagen, naja, wenn es da aber steht, steht es da nun mal. Okay, da muss man das jetzt halt untersuchen, was da steht. Wie legen das jetzt Leute aus und was steht da? Also, habt diesen Sinn in euch, der auch in Christus Jesus war. Das heißt, in Christus Jesus, in dem Sohn Gottes, in dem Messias, ja, war ein Sinn, der auch in uns sein soll. So, wenn es jetzt also darum geht, dass es hier um eine zweite Person innerhalb der Gottheit geht, die einen Sinn in sich hatte und den nutzte, sagte, okay, ich erniedrige mich jetzt, indem ich inkarniere, dann ist schon mal die logische Konsequenz, dass Gott, der Sohn, einen verschiedenen Sinn von Gott, dem Vater hätte. Ja, so würden vielleicht Leute sagen, ja gut, sagen wir auch, sind ja auch verschiedene Personen. Okay, dann muss man das aber schon mal debattentechnisch und faktenmäßig festhalten, in Gott sind verschiedene Sinne. Soll aber immer noch ein Gott sein, ne? Ist ja denen ja wichtig. Sagen, das ist kein Polytheismus, ne? Also wir haben hier einen Gott, der hat aber mehrere Sinne, ne? Bewusstseinszentren. So ließ James White aus sich rausquetschen durch Roger Perkins in der Befrageperiode der Debatte Perkins gegen White. Da musste er dann zugeben, three distinct centers of consciousness, also drei unterscheidbare Bewusstseinszentren wären in Gott. Aber es ist immer nur noch ein Gott, okay, so. Also, es ist jetzt die eine Konsequenz. Wenn es hier um Inkarnieren der zweiten Person der Dreieinigkeit geht und nicht so, wie ich sage und auch herleiten werde, dass es hier einfach nur um den Tod des Sohnes Gottes, den freiwilligen Tod des Sohnes Gottes am Kreuz geht, ja, sich entleeren, seine Seele in den Tod zu schütten, da komme ich dann gleich drauf. Wenn es also um das andere geht, dann ist die logische Konsequenz, dass es verschiedene Sinne in Gott gibt und dass trotzdem aber nur ein Gott ist. Ne? Also ist jetzt kein Polytheismus, sagen die. So. Habt diesen Sinn in euch, welcher auch in Christus Jesus war, welcher in Gestalt Gottes seiend es nicht für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein. Damit fängt es dann an, ja. Das ist jetzt 2 Vers 6. Also, welcher in Gestalt Gottes seiend, besser sagt man, welcher die Gestalt Gottes habend. Also da steht das Verb huparkon, ja, und das birgt so ein bisschen, zum Beispiel steht auch im 1. Korinther 11, Vers 3, dass der Mensch das Bild Gottes hat, ja, also der Mensch, huparkon steht dann da auch, ne, arche hat immer so ein bisschen was mit Anfang zu tun, hupo ist ja so eine Präposition unter, ne, also so wie Unteranfang steckt da schon mal so drin irgendwo in dem Wort, heißt aber, sein irgendwo, im Sinne von haben, ne, etwas besitzen, etwas sein, was sitzen, was besitzen, was haben, mit Hupo und Arche drin, Arche der Anfang, ne? In Arche Hologos, im Anfang war das Wort. Unter Anfang, also der Huparkon, ne? Also der Huparkon, die Morphe Gottes. So. Jetzt sagen die Grammatik, die Zeitform des Verbes dort, hyparkon, birgt in sich, dass er das schon immer hatte. Das ist falsch, weil es Beispiele gibt im Neuen Testament, wo genau die gleiche grammatische Zeitform von hyparkon Dinge beschreibt, die Menschen tun oder haben oder sind und das nicht in ewiger Vergangenheit hatten, waren oder gewesen sind. Ja, also es ist schon mal eine falsche Aussage. Dann würden die jetzt sagen, ja, so haben wir das ja gar nicht gemeint, sondern dadurch, dass dann steht, aber er entleerte sich, ist dadurch ja ausgesagt, er entleerte sich von etwas, was er hatte, also muss er das ja ewig gehabt haben. Ja, also es ist so ein bisschen, es dreht sich dann im Kreis an der Stelle. So, was hatte er denn? Er hatte oder war in Morphe, ne, also in der äußeren Erscheinung, das ist nämlich die Morphe, ja, dieses Wort. Gestalt, übersetzen wir es dann, ja, also die Gestalt ist ja auch immer, man sieht da was und das hat eine Gestalt, ja. Jetzt sagen die, ja, aber Morphe, Gestalt birgt auch immer irgendwie, dass es einen Bezug hat zur inneren Substanz, ne, zur Ousia. Okay, jetzt sind wir schon wieder, haben wir schon wieder biblische Basis verlassen und reden über Substanzen, worüber die Bibel aber nicht spricht. Wir sollten auf biblischer Grundlage bleiben. Und auch bei biblischer Grundlage gibt es Beispiele und die sollten wir uns dann halt also angucken. Zum Beispiel, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da steht Folgendes: und er wurde vor ihren Augen verklärt. Und was ist das Wort? Metamorphose. Okay, also Meta mit Morphose, Morph. Also er hat sich verändert. Ne? Das Aussehen, die äußere Gestalt veränderte sich, eine Metamorphose. Ja? Dann Markus 16, Vers 12, erschien er nach der Auferstehung in einer anderen Morphe. Phaneroon, Phaneroo, sichtbar werden, N in. Morphe, eine andere. Ja, also er erschien in einer anderen Gestalt. Wenn jetzt also das stimmt, was die sagen, dass die Morphe auch immer die innere Substanz mit bedeutet, wäre die logische Konsequenz, dass auf dem Berg der Verklärung sich auch die innere Substanz Jesu Christi veränderte. Ja, also er wäre dann in dem Moment nicht mehr Gott oder nicht mehr Mensch gewesen, sondern irgendwas anderes. Weil die sagen ja, Morphe heißt auch immer auch die innere Substanz. Und das ist nicht wahr. Und jetzt erkennt ihr auch schon langsam, wo das Problem mit diesen Apologeten liegt. Die schmeißen was raus. Ja, die sagen was, sagen, Morphe ist aber immer so und so und man kann sehr leicht widerlegen. Macht natürlich kaum einer. Wer macht sich schon die Arbeit und guckt nach und sagt, pff, mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Ne? Die sagen also, tun so, als ob irgendwas gesichert ist und dabei stimmt das überhaupt nicht. Die Morphe ist die äußere Gestalt und nicht die innere Substanz. Ja, denn die änderte sich nicht auf dem Berg der Verklärung und die änderte sich auch nicht, als Jesus Christus auferstand. Da hat sich nicht die innere Substanz geändert, wobei wir auch noch gar nicht definiert haben, was das überhaupt sein soll, biblisch. Ja, was ist denn eine Ousia? Das ist Philosophie, okay? So, also, Jesus Christus hatte die äußere Erscheinung Gottes. Gott wurde sichtbar in Fleisch. Ist doch ganz einfach, oder? Also, das beschreibt den Zustand, in dem Jesus war, als er sich entleerte. Er war in dieser äußeren, weil Gott ist ja vorher nicht sichtbar gewesen. Ja? Gott wurde sichtbar in Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Welcher in äußerer Erscheinung Gottes haben, querstrich sein, hyparkon, hat also irgendwann mal birgt sowas mit Anfang, ist irgendwann mal angefangen so zu sein, wäre also auch wieder stimmig, ja. Also, als der Sohn Gottes auf dieser Erde rumlief, da trug sich das zu, was jetzt folgt. Ja? Jetzt tun wir mal wieder erstmal so, als ob das stimmt, was die sagen. Ne? Jetzt sagen wir mal wieder, okay, nee, ist jetzt Gott der Sohn im Himmel. Ne? Der ewige Sohn, der, was macht er jetzt? Aber er, ne, jetzt kommt dieses Kenosis, ne, dieses Kenoo. Und da muss man jetzt sagen, das ist ein Verb, ein Aorist, Indikativ, Aktiv. Okay, was heißt das überhaupt? Also Aorist ist eine abgeschlossene Vergangenheitsform. Ne? Also da ist in der Vergangenheit was passiert. Ne? Er entleerte sich. Dadurch ist nicht angesagt, wann oder wie lange das gedauert hat. Ne? Also Aorist, Indikativ. Aktiv heißt, das hat er selber gemacht. Es gibt Aktiv, selber machen, Passiv. Das macht, tut dir irgendein anderer an. Und Middle Voice, ne, also Mittel, keine Ahnung, wie man es jetzt auf Deutsch sagt, ist dann halt so irgendwas dazwischen. So. Also, Aorist, Indikativ, Aktiv. Entleerte. Keno-o, ja. Und jetzt übersetze ich es mal so, wie es eigentlich übersetzt sein sollte. Aber er entleerte sich, die Gestalt eines Knechtes angenommen habend, in Nachahmung der Menschen geworden seiend. Klingt so ein bisschen komisch, wenn man so auf Deutsch sagt. Aber wenn man sich zum Beispiel die englische Interlinearbibel durchliest, dann steht das interessanterweise unter den Wörtern so richtig schön drunter, dass man auch den Sinn eigentlich einfängt. Da steht, and he emptied himself, the form of a servant having taken in the likeness of man having become. Ja? Da steht also schon mal nicht, in the likeness of man having been made. Ne, das haben sie jetzt wieder in der King James Bibel verändert. Ne, also in Ähnlichkeit der Menschen gemacht worden seiend oder sich gemacht habend oder wie auch immer. Nein, da stehen jetzt also diese, einmal steht da wieder das Wörtchen Morphe, ja, die Morphe eines Knechtes angenommen habend. In Ähnlichkeiten, da steht jetzt das Wort Homoiomatia, habe ich auch schon mal drüber geredet. Das ist ein, zum Beispiel, das benutzt man, wenn man Gott einen Götzen herstellt in Ähnlichkeit eines Menschen, ja, steht da, oder in Gleichheit. Also das Ziel ist dann, wenn man diesen Götzen macht, das soll jetzt Gott darstellen und wie ein Mensch aussehen. Das nennt man dann ein Homoiomatia. So, also Jesus Christus ist in Homoiomatia, also irgendwo in Gleichheit, ne? Also das praktisch, er hatte dieses Fleisch und das Blut, aber wir redeten darüber. Der Vorgang, wie er das bekommen hat, ist ja im Hebräer Kapitel 2, Vers 14 beschrieben. Das geschah auf nicht gleiche Art, sondern auf ähnliche Art, okay? Paraplesion. Er wurde auf ähnliche Art dessen teilhaftig, aber das, dessen er teilhaftig wurde, das Fleisch und Blut, war diese Gleichheit. Ja? Römer 8, Vers 3, Gott sandte seinen Sohn in Gleichheit oder in Nachahmung, ist eigentlich noch ein besseres Wort, sündigen Fleisches. Ja, da ist eigentlich schon mal klar, weil Jesus ja ohne Sünde war, dass also sein Fleisch nicht sündig war, sondern das sündige Fleisch wurde nachgeahmt. Ja, also er wurde auf ähnliche Weise dessen teilhaftig. Also, was ist halt das in Homoiomati Anthropon, also der Menschen, und dann kommt dieses Wort wieder Ginomai, G1096. Also, er wurde mal zu dieser Likeness, ja, zu dieser Gleichheit, zu diesem Homoiomati der Menschen, das war ein Prozess des Werdens, aber, und jetzt kommt die Krux der Sache, also bevor ich das sage, was die Krux ist, rekapituliere ich noch einmal. Also, er entleerte sich, Keno-o, Aorist, Indikativ, Aktiv. Die Morphe eines Knechtes angenommen habend, ja, also Morphe und dann dieses Doulo ist der Knecht, in Ähnlichkeit Homoiomati, Anthropon der Menschen, und dann dieses Wort wieder Ginomai, G1096, geworden seiend, ja, oder gewordend. Es gibt halt im Deutschen kein direktes, wie sagt man nochmal, keine Konjugation jetzt des Verbes, die es richtig ausdrücken würde. Aber es ist halt ein Aorist-Partizip, ja. So, und jetzt kommt's. Jetzt sagen die also, dass die Form, die Morphe, also Jesus Christus hat praktisch freiwillig, obwohl er in äußerer Erscheinung Gottes war, also Gott wurde sichtbar in Fleisch, der Sohn Gottes flitzt da rum, der jetzt sagen könnte, pass auf, ihr macht jetzt dies, das, weil ich bin Gott, hat er nicht gemacht, ne? Also er hat das jetzt nicht wie einen Raub festgehalten, steht da, oder man kann es auch so übersetzen, er hat es gar nicht versucht zu rauben, ne? Das ist so die Interpretation der Unitarianer, die sagen halt, ja, der war jetzt nicht wie Adam, der ja wie Gott sein wollte, gib mir mal den Apfel, damit ich auch wie Gott, oder Apfel steht ja nicht mal, aber gib mir mal diese Frucht vom Baum, liebe Eva, ja, ich will auch wie Gott werden. Okay, aber der Gedanke ist halt, dieses nicht das Ergreifen, nicht sich schnappen, nicht für sich in Anspruch nehmen, okay? Sondern er entleerte sich, Aorist, Indikativ, Aktiv, das hat er also selber gemacht, die äußere Erscheinung eines Knechtes angenommen habend, aorist Partizip aktiv. Das heißt also wieder, er hat das selber gemacht. Und jetzt kommt ein interessantes. Mit diesem in Ähnlichkeit der Menschen geworden seiend, ja, das ist, dieses Verb ginomai ist jetzt hier in aorist Partizip Mittel. Ja, Middle Voice. So, und das ist jetzt gleich auch ganz wichtig, darüber nachzudenken. Weil das Wort wurde Fleisch. Was ist also passiert? Gott sprach das Wort und das Wort wurde Fleisch. Okay? Der Sohn Gottes. Ja? Also das Abbild, ja, diese habe ich ja gesagt, diese Hypostase, dieses Eingravieren der Hypostase, das ist der Sohn Gottes. Ne? Also der sprach das Wort und das Wort wurde was. Früher hat das Wort gemacht, ne? Also da wurde das Wort gesprochen und bam, dann stand es da. Das Wort machte das. Jetzt wurde das Wort selber zu was? Fleisch. Middle Voice. Und das finde ich super interessant, weil das nochmal so drin birgt, dass in der Präexistenz selbstverständlich Jesus in Gott, Gott selbst war. Er kam aus dem Herzen Gottes heraus. Aber es nicht der Sohn selbst war, ja, sonst würde da ja aktiv stehen, der sich in diese Menschenform verwandelt hat. So, was sagen die jetzt also? Die sagen, immer dann, wenn ein Aorist-Partizip auf ein Aorist-Indikativ folgt, beschreibt das Aorist-Partizip die Aktion des Aorist-Indikativ. Soll heißen, weil hier steht, er entleerte sich, Aorist-Indikativ, die Form eines Knechtes angenommen, wie die Menschen gleich geworden, sind Aorist Partizipien. Sagen ja also, die Partizipien beschreiben das Entleeren. Okay? Nochmal genauer erklärt. Er entleerte sich, indem er die Morphe eines Knechtes annahm. Er entleerte sich, indem er die Gleichheit der Menschen wurde. Das ist der Sinn dahinter, den diese Leute dann sagen. Die sagen, ja, na selbstverständlich, hier hat er sich, dadurch hat er sich entleert, der ewige Sohn, indem er inkarnierte. Und sagen halt, das muss so sein, weil im Griechischen immer, wenn ein Aorist-Partizip auf ein Aorist-Indikativ folgt, beschreibt das Aorist-Partizip die Aktion, die da vorhergeht. So, was macht man jetzt also? Geht man hin und sucht sich Aorist-Indikative heraus, wo Aorist-Partizipien drauf folgen, und was stellt man wieder fest? Es ist eine Lüge. Guckt in Bücher, und in Büchern steht, wenn, so nein, ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen, dann findet man oftmals Aorist-Partizipien, die stehen vor dem, ne, steht da irgendwie Aorist-Partizip, und dann kommt dieses Indikativ, ne, keine Ahnung, er, das ist jetzt kein Vers, aber das wäre jetzt mal ein Beispiel, er wies sie zurecht, nachdem er aus der Stadt gegangen war. Ne? Dann könnte, wäre jetzt, also er wies sie zurecht, das Partizip, ne, nachdem er aus der Stadt gegangen war. Das wäre dann das Indikativ. Das wäre jetzt genau umgekehrt. Das heißt, jetzt habe ich es falsch rum gesagt. Also, aus der Stadt gegangen seiend, wies er sie zurecht. Okay? Und dann wäre halt dieses aus der Stadt gegangen sein, das Partizip und das Zurechtweisen, das Indikativ. Davon findet man tonnenweise im Buch der Apostelgeschichte, ja, und lernt dadurch auch, wenn man halt mal etwas dogmatisch unbeflecktere Theologen, also ehrliche Leute, einfach mal, oder da muss man halt ein bisschen rumsuchen. Irgendwann stößt man dann darauf, wo Leute dann sagen, ja, manche Theologen meinen hier eine Kenosis zu erkennen aufgrund dieser blablabla Grammatik, ist aber nicht so. Zum Beispiel, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der heißt, John B., ich werde es unten reinschreiben, ja. Ich werde es in die Videobeschreibung später reinschreiben, wenn ich heute Abend zu Hause bin. Dass es eben so ist, dass die Partizipien Aktionen beschreiben, die dem Aorist-Indikativ vorhergegangen sind. Oder man könnte auch sagen Attribute, ja. Also Attributsverben. Er entleerte sich wann, mit welchem Zustand. Naja, die äußere Erscheinung eines Knechtes angenommen habend, in Ähnlichkeit der Menschen geworden seiend. Das heißt, während der Sohn Gottes diesen Zustand hatte, fand das Entleeren statt. So, das wäre die grammatisch korrekte Interpretation dieses Verses. Ja, also es ist schon mal falsch zu behaupten, ja, immer wenn das so ist. Nein, es ist nicht. Dann gibt es andere Bücher, die sagen, immer wenn ein Aorist-Indikativ und dann Aorist-Partizipien folgen, dann beschreiben die Aorist-Partizipien, keine Ahnung, zu 90% oder 95% der Fälle Attribute bzw. Dinge, die vorher dem vorhergegangen sind, ja. Es gibt Ausnahmen, steht da noch. Ah, okay, ich verstehe es jetzt. Jetzt will man wieder sagen, ja, aber im Philippa 2, das ist jetzt eine von unseren Ausnahmen. Oh, jetzt haben wir uns ganz schnell so argumentativ, und das machen die. Und daran erkennt man schon die Schlange da drin, ja. Ah, nee, wir meinen ja, nee, stimmt, ist ja nicht immer so, ist in 90% der Fällen auch nicht so, sagen sie dann. Aber hier, ne, hier an der Stelle, und warum sagen sie das? Das sagt jetzt dann ihr obergriechisch Gelehrter Daniel B. Wallace in seinem Buch Greek Grammar Beyond the Basics, natürlich auch ein ewiger Sohnschaftsbefürworter und Trinitarianer, ja, also einer, der nicht objektiv ist, das sind diese Menschen nämlich nicht, die sind nämlich nicht objektiv, der sagt dann, entleeren ist vage. Okay, und bettelt danach, definiert zu werden. Das würde also heißen, ja, entleeren wie denn? Also sagt er, immer dann, wenn ein Aorist-Indikativ, also wenn das jetzt ein Verb ist, was vage ist und gerne definiert werden möchte, dann beschreiben die darauf folgenden Aorist-Partizipien die Art, wie das Aorist-Indikativ die Aktion stattgefunden hat. Ja, meine Fresse, ey. Da geht man also um 5000 Ecken und sagt, nein, 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 rechthaberisch. Ja, also absolut widerlichste, dickköpfige Menschen, einfach nur um ihr Dogma. Nein, wir haben, hier geht's um unser Dogma. Da geht's hier darum. Und darum wollen die auch nicht, dass man darüber redet in Gemeinden. Dass ja nicht so einer wie ich mal aufsteht und sagt, können wir mal darüber reden? Nein, du bist streitsüchtig und das bringt Scheidungen, meidet die nichtigen Schwätzereien. Da musste ich mir schon wieder so einen Müll anhören, da von so einem John MacArthur aus Berlin, Gemeinde, Führungsmitglied, ich nenne jetzt keinen Namen, ich sage auch nicht die Gemeinde, falls er sieht, wird das wissen, dass ich ihn meine, aber das ist echt so krass, ne? Meide die nichtigen Schwätzereien, sie fördern nur die Gottlosigkeit. Hey, ihr, okay, ihr kommt mit euren Dogmen daher, sagt, oh, steht aber so in der Bibel, sagt man, können wir uns das mal genauer angucken? Das ist aber, bringt aber Trennungen. Dann guckst du es dir an, dann sagen sie, ja, aber das ist immer und das wurde immer so interpretiert. Ja, aber stimmt das denn auch? Und dann nimmt man das so auseinander und merkt, das stimmt gar nicht. Die lügen, okay? Die benutzen ihr Dr. Griechisch-Ding und ja, der jetzt kommt hier Dr. James White und der das neue Buch von Daniel Wallace. Die benutzen ihre Kredenzien, um euch einzureden, dass Dinge so sind, die gar nicht so sind. Einfach nur, weil dann dieses Theologiegesabbel kommt. Aber wenn dann einer wie ich kommt, der Fehler an Maschinen sucht, also ein Elektroingenieur, ein Steuerungstechniker, der sagt, Moment mal, wollen wir einen Fehler drin suchen. Und der dann findet dann, weg mit dem, dieser Mensch, der Trennungen verursacht. Also, in Vers 8 steht dann nämlich auch, und in Schema steht dann da, also in Erscheinung, wie die Menschen erfunden, wurde er gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das steht in Jesaja 53, 12, dass der Knecht Gottes seine Seele in den Tod geschüttet hat. In den Psalmen steht das, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Das muss nicht definiert werden. Entleeren ist nicht vage. Es ist ganz klar, Jesus hat das gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Ja, ich habe Macht darüber, es zu lassen und es zu nehmen. Darum liebt mich der Vater. Warum hat Jesus den Namen geerbt, der über allen Namen ist? Weil er inkarnierte als der ewige Sohn, der ewig generierte Gott, der Sohn inkarnierte. Darum wurde er erhöht? Nein. Weil der Sohn Gottes, obwohl er in äußerem Erscheinungsbild Gottes war, es von sich aus wählte, Knechtgestalt, oh, der sieht auf einmal aus wie ein Knecht, der geht da zum Kreuz hoch, auf Golgatha hoch, der schleppt da sein Kreuz hoch, der ist also ein Sklave geworden. Und was macht er da oben am Kreuz? Entleert sich, wie entleeren, indem er seine Seele in den Tod reingießt. Und darum hat Gott ihn erhöht. Und nicht, weil, oh, da ist eine menschliche Natur im Leib der Maria, die werde ich jetzt annehmen. Also jetzt nicht so ganz, nicht vermischen, geht ja nicht, ne? Ist ja ekelhaft irgendwo, dieses Inkarnieren. Ich rede jetzt halt wie so ein Gnostiker, ne? Für die ist das so, bäh, ne? Alles fleischlich und materielle ist halt böse und schlimm, ne? Sondern nur das, was Geist und immateriell ist, das ist gut. Und deswegen, Mann, da inkarnierte Gott der Sohn und darum wird er jetzt Herr genannt. Hier, das ist einfach, es ist eine Lüge, okay? Damit schließe ich dieses Video. Es ist eine Lüge. Im Philipper 2 geht es nicht ums Inkarnieren des ewigen Sohns, sondern es geht um den Sohn Gottes, der in äußerem Erscheinungsbild Gottes war und es vorzog, anstatt davon Gebrauch zu machen, ja, zu sagen, ha, jetzt werde ich hier erstmal hier auf den King machen. Ich bin ja Gottes Sohn. Ja. Der erste aus Gott geborene Mensch. Was ganz Besonderes, ja. Gott als Mensch. Ist das in Ordnung? Ist das jetzt mal endlich verstanden? Wie die Menschen in Ähnlichkeit der Menschen oder in, wie habe ich es nochmal vorhin gesagt, in Nachahmung der Menschen geworden. Okay, da ist ein Werden stattgefunden. Und nicht Annehmen des Fleisches, ne? Und Assumieren und so. Hier, es ist nicht wahr, okay? Hört endlich auf mit diesem verlogenen Gerede, was einer vom anderen abschreibt und dann, oh, und Daniel Wallace hat's ja gesagt, ihr seid eine verlogene Brut. Und es ist eine gnostische Lehre. Die ewige Generation des Sohnes hat Origenes übernommen. Von wem? Herakleon, dem valentinischen Gnostiker der östlichen Schule. Der Fall der Sophia wurde reflektiert. Ja, wo die Sophia fiel von Pleroma zu Kenoma, wurde reflektiert in der valentinisch-gnostischen Auslegung von Philippa Vers 2, in dem man gesagt hat, ah, hier ist jetzt Sophia, ja, präexistenter Jesus, Sprüche 8, ne, angeblich, Sprüche 8 ist dann Jesus auf einmal weiblich. Ich hab's halt einfach rausbekommen und jetzt denkt ihr euch so, dieser Trennungen verursachende. Ihr gehört alle rausgeschmissen. Ihr ganzen Theologen, ihr gehört alle rausgeworfen aus dem Königreich Gottes, aus dem Königreich der Himmel. Ihr habt das geraubt, ihr habt geklaut. Ja, und Gott stinkt das und der wird euch am Ende selber rausschmeißen. Und auf den Tag freue ich mich, wenn euer Scheiß endlich untergeht, ihr Lügner.